Was ist der Vorteil, wenn ich lange Beziehungen habe? Ich kenne die Qualität, ich habe gute Beziehungen. Warum soll ich wechseln? Was ist mein Vorteil?
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo Herr Schwab, guten Tag, wie geht's Ihnen?
Ja, hallo Herr Hu, mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Ich muss sagen, ich freue mich sehr über die Gelegenheit, dass wir miteinander sprechen können. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, aber hatten jetzt lange keinen Kontakt und deswegen ist es eine tolle Gelegenheit, dass wir uns mal ein bisschen über China austauschen. Das macht mir viel Spaß.
Sehr schön. Das ist auch so ein Nachmittag. Wirklich kann auch mich nichts anderes, Schöneres vorstellen, als was zu trinken und mit Ihnen zu plaudern. Und wo sind Sie gerade? In welcher schönen deutschen Stadt sind Sie?
Ja, ich bin in meinem Büro an der Deutschen Weinstraße in Rheinland-Pfalz, in der Pfalz. Ja, das Wetter ist ein bisschen bedeckt, aber es ist hier sehr schön. Ich kann in die Natur schauen aus meinem Bürofenster und bin gerade dabei, momentan ein Konzept zu arbeiten für einen meiner chinesischen Kooperationspartner. Da sitze ich gerade drüber und jetzt habe ich eine nette Abwechslung aus meiner konzeptionellen Arbeit mit Ihnen.
Ja, sehr schön. Ich kann nur mich korrigieren. Das Schönere ist, einen Nachmittag über China zu plaudern, ist wahrscheinlich ein Glas Weißwein, Riesling in der Hand zu haben und dann über ein Konzept nachzudenken. Also das ist wirklich eine schöne Beschäftigung.
Ja.
Heute wollen wir auch tatsächlich ja auch über Ihre Erfahrungen in China oder auch mit China sprechen. Und deswegen auch vielen Dank für die Zeit, für Sie jetzt genommen haben. Und Sie waren ja lange in China beruflich tätig. Und wie kam das dazu, dass Sie nach China gegangen sind? Und wie lange war das jetzt insgesamt für Sie in China gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das erste Mal bin ich nach China gereist im Jahr 2001. Ich habe damals für einen großen börsennotierten Anlagenbauer gearbeitet und ich wurde als CPO damals eingestellt und eine meiner ersten Aufgaben war, dass ich die bisherige Fertigung der Anlagen zu einem gewissen Prozentsatz nach China verlagere. Ja, das war eine sehr große Aufgabe, ja, und ich bin damals dann 2001 mit einem technischen Team für mehrere Wochen durch China gereist, habe mir chinesische Partner angeschaut und wir haben dann auch nach verschiedenen Prüfungen und Testaufträgen uns dann auch für zwei verschiedene Manufakturen oder Herstellungspartner in China entschieden. So, und das Ganze hat eigentlich nur funktioniert deswegen, weil wir die Beziehung hatten zum Top-Management und weil ich auch selbst jeden zweiten Monat mit meinen Leuten vor Ort war und habe mir das auch immer angeschaut, die Fortschritte in der Produktion. Ja, das war im Anlagenbau in Deutschland eine der großen Erfolgsgeschichten. Ich durfte damals auch bei vielen Einkaufsforen und Workshops, Referate halten, wie wir das erfolgreich gemacht haben. Wie kann man sowas umsetzen, weil viele sind daran gescheitert. Wir haben uns überlegt, wie wir das erfolgreich gestalten können. Ja. So, und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Das war also eigentlich die Basis von meiner Erfolgsgeschichte in China, was mich unheimlich begeistert hat damals. Und ich wurde damals von dem Vorstandsvorsitzenden unseres chinesischen Partners immer wieder gefragt, wann kommst du denn eigentlich zu uns und kommst du zu mir in die Firma? Und ich habe immer gedacht, das ist ein guter Scherz. Ja, und die Firma hat dann im Jahr 2009 einen Börsengang gemacht. Ja, also in China an der Börse von Shanghai. Und sie wollten international expandieren. Und dann hat man gesagt, dass wir brauchen unbedingt so jemand wie dich, der uns dabei hilft. Ja, und die Geschichte ging jetzt noch sehr lange. Ich mache sie kurz. Ich hatte damals auch meinen Arbeitgeber verlassen. Und die Aussage von dem chinesischen Vorstand war, du hast jetzt keine Ausrede mehr, dass du nicht bei uns anfängst zu arbeiten. Wir hatten vorher ungefähr 8 Jahre kooperiert. Und ich habe gesagt, ja gut, aber du weißt, für den Anlagenbau, es gibt bessere Leute als mich. Ja, zum einen, ich bin kein gelernter Verkäufer. Das zweite ist, ich bin auch kein Maschinenbauingenieur für Anlagenbau. Ja, und deswegen weiß ich nicht, warum du mich auswählst. Und er hat mir gesagt, naja, weißt du, ich kenne dich jetzt 8 Jahre und du hast niemals Geld genommen von mir oder was andere Leute öfter mal machen. Und deswegen vertraue ich dir und das Vertrauen in dich ist mir wichtiger als das ganze andere an Qualifikation. Und das hat mich dann doch sehr berührt und geehrt. Und nach längeren Diskussionen, wie wir das Ganze machen, es war natürlich ein Novum, ja, weil es ging um eine chinesische Staatsfirma und sie hatten dann noch nie einen Ausländer beschäftigt, ja. Und deswegen, wie geht man mit einem Ausländer um? Und auch noch, nicht nur der kommt als Projektleiter, sondern der Ausländer sollte im Vorstand arbeiten. Weil ich hatte das nicht gewünscht. Ich habe gesagt, okay, ich mache eine Arbeit als Projektleiter oder irgendwas. Ja, und Max sagt, nein, das hat keinen Zweck. Du musst bei uns in den Vorstand, weil nur dann hast du die entsprechende Power, dass du auch deine Ziele, unsere Ziele setzen wirst. Ja, und deswegen musst du in den Vorstand zu uns. Okay, gut. Und das habe ich dann nach langem Hin und Her habe ich das dann auch gemacht. Das war im Jahr 2010 und es war eine unglaubliche Reise für mich gewesen. Ja, ich hatte ein Team aufbauen dürfen für internationales Business. Ja, man hat mir Leute zur Verfügung gestellt und ich habe viele interessante Erfahrungen in der Zeit auch gemacht.
Ich
Ja.
glaube, ich habe auch Sie in der Zeit auch kennengelernt, als Sie einen Vortrag gehalten haben auf BME China Veranstaltung, Bundesverband für Materialwirtschaft und Einkauf. Da haben Sie ja einen Vortrag gehalten. Es ist wirklich außergewöhnlich, ne, dass Sie als Westler in einem Staatskonzern als Vorstand, ich glaube, auch für Beschaffung zuständig gewesen, ne?
Unter anderem, ja, also
Unter
internationales
anderem.
Business und auch für Beschaffung. Aber wichtig war der Firma ja, dass wir international expandieren und dazu brauchen wir Technologie. Ja, China in manchen Bereichen noch den westlichen Firmen hinterherhinkt. Also heute ist das ein bisschen anders bei vielen Branchen, aber noch nicht in allen. Meine Philosophie war, okay, wir müssen das nicht alles klauen oder kopieren. Wir können das irgendwo durch Kooperationen, durch Lizenzierung, können wir das auch sonst. Und ich habe die Kontakte in Europa gehabt und ich habe, also wir haben viele Kooperationen gemacht, wir haben Joint Ventures geschlossen, wir haben auch kleinere Firmen aufgekauft, haben uns beteiligt daran und haben so unser Wissen, das Know-how entsprechend erhöht für China. Und China hat tolle Leute, tolle Ingenieure, die genauso intelligent sind wie die deutschen Ingenieure. Nur es fehlt ihnen einfach die Erfahrung mit verschiedenen Dingen. Und diese Erfahrung, die haben wir einfach gebracht. Ja.
Ja,
Und
für ein Projekt sind Sie nach China gegangen und 8 Jahre für ein deutsches Unternehmen und dann später bei chinesischen Unternehmen die Aufgabe übernommen. Wann sind Sie dann zurück nach Deutschland gekehrt?
Ja, also diese Rolle habe ich gehabt von 2010 bis 2016. Das ist eine andere Geschichte, wie das geendet ist. Ja, für mich war das hochinteressant. Ich habe gesehen, dass in China eigentlich alles möglich ist. Ja, also es gibt fast unendliche Kapazitäten. Und wo wir in Deutschland sagen, nein, dazu brauchen wir 6 Monate, dann schaffen das die Chinesen auch in 4. Weil sie arbeiten Tag und Nacht und es nehmen einfach 1.000 Leute mehr dafür und dann funktioniert das. Ja, also das hat mich extrem fasziniert. Ich muss aber auch sagen, man darf nicht unterschätzen, dass man bei der Qualität in China immer sehr große Vorsicht walten lassen muss. Ja, das ist die größte Schwäche von China. Weil aus meiner Beobachtungen, die Chinesen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden, sie arbeiten schon sehr, ich sag mal, schludrig. Ja, und wir hatten auch in der Produktion, hatten wir auch deutsche Ingenieure abgestellt, obwohl wir nicht chinesisch waren, ja. Und die Chinesen haben immer, wenn wir nicht aufgepasst haben, wenn die Deutschen zu Weihnachten nach Hause fliegen, ja, oder wir mussten zum Teil drei Schichten besetzen. Wenn wir nur zwei besetzt haben, weil wir nicht genug Leute vor Ort hatten. Die Chinesen haben immer wieder einfach einen Produktionsschritt abgekürzt und haben Farbe drüber gemacht und es war erledigt. Ja, also das ist eine meiner wichtigsten Erfahrungen. Ohne eine sehr, sehr stringente Qualitätsüberwachung ist es für eine deutsche Firma oder eine westliche Firma eigentlich fast unmöglich, die richtige Qualität zu erzielen. Ja,
Da
das
drin
ist
steckt vielleicht auch ein langfristiges Wettbewerbsvorteil von Deutschland, von deutschen Unternehmen. Und im Moment lassen viele deutsche Firmen oder deutsche Industrie so von der rasanten Entwicklung blenden aus China. Aber ich denke auch, viele teilen auch meine Meinung, dass langfristig gesehen wird sich dann wieder einpendeln. Die deutsche Industrie wird weiterhin diese charakteristische Qualitätsniveau durch diese Art von Charakter weiterhin in der Weltmarkt auch sich behaupten. Und Sie sagen, irgendwann bis 2016 sind Sie dann zurückgekommen nach Deutschland oder haben Sie noch in China eine andere Aufgabe in der Zeit?
Nein, ich bin damals nach Deutschland zurück. Es war auch Zeit. Es ging auch um meine Familie. Meine Eltern waren nicht mehr so jung. Meine Mutter war auch krank. Und es war für mich auch aus privaten Gründen Zeit, wieder nach Deutschland zurückzukommen.
Haben Sie im Moment oder aktuell weiterhin im Beruf Bezug auf China oder in welcher Art von
Natürlich. Also
Aufgaben spielen Sie gerade?
wer einmal mit China gearbeitet hat, der möchte das nicht missen, weil es ist zum einen herausfordernd, aber es ist unheimlich spannend. Und ich muss immer wieder feststellen, also auch bei großen Konzernen in Deutschland, man glaubt, man weiß sehr viel von China, aber in Wahrheit weiß man sehr wenig. Ja. Und als ich nach Deutschland zurückkam, ich wurde von einigen Leuten aus meinem Netzwerk gefragt, sag mal, was würdest du mir raten? Wie kann ich mit den Chinesen arbeiten? Das ist total schwierig und sie verstehen mich nicht und ich weiß gar nicht, was sie wollen. Und ich habe auf diese Art und Weise viele Mandate erhalten und habe dann auch meine eigene Beratungsfirma gegründet, 2016, wo ich mich um solche Dinge gekümmert habe auch. Ja, und das mache ich noch heute. Zum einen habe ich jetzt seit 3 Jahren ein sehr großes Mandat von einem kleineren Automobilhersteller mit einer brillanten Idee. Ja, die Idee ist, dass man, vom Prinzip her ist das ähnlich wie Apples iPhone. Ja.
Okay, das ist eine
Ja.
große
Das
Idee.
ist wirklich, ja, die Idee ist aber jetzt transferiert auf Automobile, ist die Idee, finde ich, sehr gut. Ja.
Ja.
Wir machen das Gleiche, wie Apple das macht, machen wir mit Autos. Ja, also wir designen Autos hier, wir machen die Software hier, wir sind hier eine Software-Schmiede und wir lassen dann es geht hier um Elektroautos, und wir lassen diese Elektroautos dann in China bauen, nach unseren Vorgaben. Ja, und importieren die nach Deutschland und verkaufen die nach EU-Homologation in Europa. Und das ist eine brillante Idee. Und das habe ich jetzt 3 Jahre unterstützt. Ich war das letzte Mal jetzt auch vor 3 Monaten in China gewesen, habe die Gespräche geführt mit den Herstellern, also mit den Manufakturen, die wir dort haben, damit sie nach unseren Vorgaben das alles bauen. Ich durfte Prototypen fahren. Ich bin ein super spannendes Hypercar gefahren mit 700 PS, ja, und
Wahnsinn.
so wie der Tesla Late, ja. Also unglaublich spannend, wobei das ist nicht für uns, das ist für andere Kunden konzipiertes Auto, aber auch mit Flügeltüren. Und also ich liebe diese Dinge und mit Chinesen, man kann einfach alles machen, was man will. Ja, also das hat einfach keine Grenze. Und ich stelle auch fest, dass China im Bereich Elektromobilität den Deutschen in vielen Bereichen voraus ist. Ja. Aber die Chinesen
Stich.
müssen trotzdem lernen, was man für Deutschland, für Europa braucht, weil es ist ganz anders, als was vom Markt her, als was ein typischer Chinese braucht. Ja.
Das mit der großen Idee, Auto. gebrandet in Deutschland, produziert in China. Das ist eine eigenständige Geschichte fast. Stichwort, Sie kennen sich gut mit Umgang mit Chinesen aus. Darum geht es ja auch heute. Sie haben ja sowohl in China, aber auch mit chinesischen Führungskräften gearbeitet. Sie haben sogar auch berichtet, Sie haben auch chinesische Vorgesetzte und so. Welche Art von Erfahrung haben Sie dann mit chinesischem Führungsstil? Wir wollen ja über das Thema Führungsstil so ein bisschen erläutern heute mit chinesischem Führungsstil gemacht. Sind eigentlich chinesische Firmen, ich unterscheide mal Staatsunternehmen und private Unternehmen, grundsätzlich verschieden in Bezug auf Führungsstil?
Ja, also erstmal ist der Führungsstil von chinesischen Managern oder was chinesische Mitarbeiter gewohnt sind von ihrem Führungsteam ganz anders wie in Deutschland. Und das habe ich mir so nicht vorstellen können, aber es ist viel extremer, als ich gedacht habe. Ja. Um zuerst mal die Abgrenzung zu machen, ich rede speziell von Staatsunternehmen, weil dort habe ich 7 Jahre Erfahrung als Führungskraft. Ja, kann ich sehr viel berichten. Ich war in privaten, also chinesischen Unternehmen auch drin, habe das auch beobachtet. Das waren auch zum Teil westliche Firmen. Und also ich kann das nicht abschließend beurteilen, ob das. Ich denke, es ist ein bisschen unterschiedlich, ja, weil Sie müssen sich vorstellen, das können Sie auch in Deutschland sehen, ein Staatsunternehmen, ja, das gab es in Deutschland auch sehr lange. Denken Sie nur an Deutsche Post, Deutsche Bahn, ja, solche Firmen, und das sehen Sie heute noch, das ist heute noch sehr unflexibel, phlegmatisch, ja, bürokratisch, und von daher ist es ein bisschen anders, ja. Also das muss man erstmal differenzieren zwischen Privatwirtschaft und Staatsunternehmen. Ja. Trotzdem gibt es ein paar Prinzipien, die aus meiner Beobachtung aus der Kultur, aus der Prägung, die geht 3000 Jahre zurück bis Konfuzius, ja, wie die Leute einfach oder die Menschen dort aufgewachsen sind. Ja. Und ich bin angetreten, mehr mit amerikanischem Führungsstil. Das heißt bei mir, und ich habe das jahrelang erfolgreich praktiziert in Deutschland, Management by Objectives. Das heißt, okay, ich bin deine Führungskraft, pass auf, wir vereinbaren dein Ziel. Du kommst zu mir, wenn du das Ziel nicht erreicht hast, wenn du das nicht erreichen kannst oder wenn du eine Frage hast. Ansonsten lasse ich dich in Ruhe. So, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil meine chinesischen Mitarbeiter sind gewohnt, dass ihre Führungskraft jeden Tag zu ihnen kommt und sagt, hast du das gemacht? Bist du schon so weit? Wie lange brauchst du noch? Ja, also jeden Tag auf die Füße steigen. Und wenn man das nicht tut, was ich nicht gemacht habe, weil ich andere Prägung bin, dann denkt sich der chinesische Mitarbeiter, er fragt überhaupt nicht nach, also ist nicht so wichtig. Kann was anderes machen, ja. Und ein deutscher Mitarbeiter, wenn der Chef jeden Tag kommt, wie weit bist du, was hast du gemacht, ist total genervt. Ja? Also das war für mich eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist, dass sich die Leute scheuen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Sie wollten immer, die sagen, du bist die Führungskraft, du entscheidest. Und die Leute kamen zu mir und sagten, Chef, wir haben ein Problem. Sage ich, okay, setz dich hin, ich erkläre dir, wie wir das Problem lösen. Ja, und der Mitarbeiter hat gesagt, nein, du musst mir das überhaupt nicht erklären. Du kannst nur sagen, was ich machen soll. Ja, und ich habe gesagt, nein, ich will, dass du es lernst, weil nächstes Mal weißt du selbst. Ja, aber dann bin ich dafür verantwortlich, sage ich, genau. Und du bist auch jetzt schon Stimmvertreter oder Teamleiter und deswegen musst du das alles lernen. Ja, also es gab viele Dinge, die wir diskutiert haben. Und es ist auch sehr schwer, den Leuten, wenn ich sage, okay, bei mir, ihr könnt auch Fehler machen. Also meine Lehre war, wenn ihr Zielentscheidungen trefft, du kannst davon 7, 8 richtig machen, du kannst auch Fehler machen, das ist okay. Die Leute haben das nicht geglaubt. Ja, also sie wollten keine Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und immer alles nach oben delegieren, nach dem Motto, dann kann ich nichts falsch machen, und das ist gut so. Ja, also es ist
Kann man ein bisschen
was sehr
zusammenfassen,
schwierig.
dass die Eigenständigkeit in Deutschland nicht in China zu finden sei, gerade jetzt in Richtung Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Also nicht so ganz erwachsen, in Anführungsstrichen.
Ja, das andere, was mich sehr frustriert hat, war die mangelnde Kommunikation oder die nicht vorhandene Kommunikation der Chinesen untereinander. Ja, ich hatte das Beispiel erlebt, also die Leute saßen im Großraumbüro, zum Teil nebeneinander. Und jetzt hatte ein Kollege, dass das ein Beispiel, er musste ein Lager kaufen, ja, also ein Rillenkugellager, ein Wälzlager musste er kaufen. Und er hat gesagt, ah, wo mache ich das wie geht das? Und der Kollege, der neben ihm saß, hat das gleiche Thema eine Woche vorher gehabt. Und er hat das natürlich mitgehört, aber er hat nichts dazu gesagt, ja. Und der Mitarbeiter kam zu mir, ja, ich weiß nicht genau, wo ich das war ein SKF-Lager, glaube ich noch, ja, wo kann ich das denn anfragen? Ich sage, frag doch mal deinen Kollegen, der sitzt neben dran. Und ich habe gesagt, hast du das gewusst? Ja, aber das ist nicht meine Aufgabe, weil jeder macht einfach nur seine Aufgabe. Ja, und es gibt keine, es hat mich verrückt gemacht, dass es keine Kommunikation gab zwischen den Leuten. Oder ich hatte einmal einen Fall, das hat mich am meisten geärgert, wo wir eine Information brauchten wir haben alle am Telefonieren, wir brauchen diese Information. Und zum Schluss, nach über 2 Stunden, sagt einer der nächsten Abteilung, sagt, ja, ihr müsst nur den Kollegen Wang fragen, weil der Wang weiß das. Und ich bin zu Wang und ich habe gesagt, Wang, du hast doch mitgekriegt, dass wir hier alle verrückt spielen wegen dieser Information. Und hast du die Information? Ja, habe ich. Und sag ich, und wieso sagst du es nicht? Ja, es ist nicht meine Aufgabe, das zu sagen und mich hat auch keiner gefragt. Und
Okay,
ich war
ja
so
gut.
böse in dem Moment, ich war in dem Moment
Ja.
emotional und ich habe gesagt, geh nach
Ja.
Hause. Geh heute nach Hause, ich will dich heute nicht mehr sehen, weil
Ja.
ich finde es unglaublich, dass du das nicht gesagt hast. Aber okay, die Leute
Ja.
sind so geprägt. Ja.
Was besonders an Ihnen ist ja, Sie haben ja die Führungsstil-Erfahrung von beider Seite erlebt. Sie haben ja vorhin sehr lebendig beschrieben, Zusammenarbeit mit also als Führungskraft mit dem chinesischen Mitarbeiter. Das widerspiegelt natürlich auch ein bisschen den Führungsstil, was erwartet wird von den chinesischen Mitarbeitern. Und Sie haben auch selber gesagt, auch wenn Sie als Vorstandsmitglied war, Sie hatten ja auch Vorgesetzte, ich weiß nicht, CEO oder so, vor einer sehr großen Firma, dieses Staatsunternehmen, ich glaube, mit bestimmt mehrere Tausend oder Zehntausend. Wie groß waren die?
14.000 Mitarbeiter damals.
14.000 Mitarbeiter, genau. Und Ihr Vorgesetzter, der CEO quasi, ist auch in direkter Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie haben sich damals Sie sich vorbereitet, bevor Sie diese Aufgabe gestartet haben und mit Sicherheit, also mit Wissen, dass Sie einen chinesischen Vorgesetzten haben und er hat wahrscheinlich einen ganz anderen Führungsstil, als Sie früher kannten, von deutschen oder internationalen Vorgesetzten. Wie haben Sie sich in der Phase sich vorbereitet, bevor Sie diese Aufgabe übernommen haben?
Also auf diese Aufgabe konnte ich mich eigentlich gar nicht vorbereiten, ja, weil es war so viel Unerwartetes für mich und wissen Sie, das war auch nicht die Frage. Das Ganze hat nur funktioniert, weil ich diese jahrelange sehr besondere persönliche Beziehung zu dem CEO hatte und wir hatten ein Verhältnis, also als Chinese kennen Sie das, die deutschen Zuhörer kennen das wahrscheinlich nicht, aber es gibt den großen und den kleinen Bruder. Ja, das ist eine große Ehrerbietung, Didi und Görga. Ja,
Okay,
und
so.
ich war immer der kleinere Bruder und das ist eine fast familiäre, besondere Beziehung, die man hat. Und ohne diese Beziehung hätte das nie in einer normalen Organisation, in normalen Prozessen, hätte das nie funktioniert. Das hat nur funktioniert über die Jahre, weil wir diese sehr besondere Beziehung hatten, weil ich viele Privilegien hatten, weil ich nicht diesen normalen Prozess, also das ganze Personalwesen, wir haben das alles ausgeklammert, das ging alles nur immer über CEO. Und ich hatte mein Büro neben seinem Büro, das war ihm wichtig. Ja, ich hatte eine
Ja.
sehr exponierte Position dort gehabt. Und das hat nur so funktioniert, ja, weil, und ich war auch ja, sozusagen, wenn Sie wollen, war ich auch untouchable. Ja,
Das
also
heißt,
kein.
das ist so ein bisschen nicht so ganz westlich professionell, gar nicht ohne Wertung, sondern eher eine Vertrauensbasis, eher familiäre Beziehung
Ja.
Miteinander. Ne? Das ist
Ja.
interessant. Das ist vielleicht auch eine gute Lösung in dieser
Ja.
Situation. Wäre auch eine Empfehlung für andere Zuhörer
Ja.
vielleicht, die bald oder schon irgendeine Zusammenarbeit mit chinesischer Führungskraft stehen.
Ja, also ansonsten kann ich Ihnen auch sagen, ich finde es für einen deutschen oder einen westlichen Menschen eigentlich unmöglich, unter einem chinesischen Manager zu arbeiten. Ja.
Was ist so schwierig für Sie?
Ich habe das auch selbst erlebt, ja, weil als ich zurück nach Deutschland, ich habe die Beratungsfirma gehabt, aber ich habe dann auch noch eine Geschäftsführerposition angenommen von einer amerikanisch-chinesischen Firma und der CEO dort, der Group CEO, war ein Chinese, ja. Der war mein Vorgesetzter, ich war Geschäftsführer einer deutschen GmbH und der war mein Vorgesetzter und wir haben das nicht für länger als ein Jahr geschafft, ja, auszuhalten, weil Manager typischerweise, gut, er ist vom Level höher und er glaubt, er kann ihnen alles sagen und machen. Und natürlich ist er unfehlbar und auch wenn sie das besser wissen, weil ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland, eigentlich weiß ich besser als du, ja. Trotzdem sagt er mir, was du zu tun hast. Und ich sage, okay, das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, die andere Möglichkeit ist vielleicht, ich bin Deutscher, ich sollte eigentlich wissen, wie das funktioniert. Also das hat bei uns zu massiven Konflikten geführt und das war zum Schluss nicht mehr tragbar für mich. Ja, also das ist einfach diese Art, dass man glaubt, man weiß besser. Es geht in chinesische Manager sind für mich bekannt für Mikromanagement, ja, dass sie in Details einsteigen und dass sie wenig Freiraum lassen. Also so wie wir das eher machen als Deutsche, Amerikaner sagen wir, hier ist dein Target, wenn das erreicht, alles gut. Wenn nicht, hast du Probleme. Ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, auch diese ständige Kontrolle. Es gibt kein Vertrauen. Es gibt kein Vertrauen. Ja, also chinesische Manager tun sich extrem schwer, zu vertrauen. Ja, und Ausländer noch weniger zu vertrauen. Ja, und das ist einfach keine Basis. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich keine besondere Beziehung zu meiner Führungskraft, CEO oder wer auch immer das sein mag, habe, ist es meiner Meinung nach nicht möglich, das zu tun. Ja, und ich lehre ja auch an der Hochschule und wir machen viele Diplomarbeiten, Master-Thesis und alles. Ich habe das untersuchen lassen, chinesische Firmen in Deutschland, ja, und es ist immer das gleiche Problem. Ja, und ich hatte vor, wie lange ist das her, 6, 7 Jahre ein Projekt darf ich das sagen, sonst blenden Sie es nachher aus, bei Sany, ja, der Baggerhersteller. Und sie hatten Riesenprobleme, weil eine chinesische Führungskraft oder der zuständige Vorstand dafür, der hat die deutschen Manager alles so von den Kopf gestoßen, dass sie in 2 Jahren drei Geschäftsführer neu gebraucht haben und die mittlere Ebene und Ebene runter weiter ist auch alles weggegangen. Ja, sind alle schreiend weggelaufen und ich wurde damals geholt, um zu analysieren, was ist denn das Problem und wie kann man deutsche Manager rekrutieren und auch halten. Ja, und das habe ich mir damals angeschaut und es ist wirklich immer das Gleiche. Ja.
Das ist wirklich besonders wertvoll ist, dass Sie sowohl von deren Seite berichtet haben, als Führungskraft in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, als auch sozusagen berichtet haben, in Zusammenarbeit mit einer chinesischen Vorgesetzten. Da gibt es sowohl eine sehr erfolgreiche Story, aber auch eine Story, die jetzt nicht so ganz gut gelaufen ist. Und ich bin ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Ich höre im Grunde genommen das, was Sie als Führungskraft berichtet haben, was die chinesischen Mitarbeiter erwarten, ist genau das Spiegelbild, was das Sie aber sozusagen nicht gewohnt ist, dass der chinesische Führungskraft von Ihnen verlangt. Also das ist genau wirklich sehr, sehr spiegelgleich gewesen. Und ich denke, das interkulturelle Thema ist hier in dieser Zusammenarbeit oder diese Konstellation Mitarbeiter, Führungskraft sehr, sehr gut zu beobachten, ne? Und wir wollen ja genau, deswegen empfehle ich auch Zuhörer, jetzt zu Ende zu hören, wir wollen ja genau dieses Führungsstil-Thema übertragen auf, was heißt das für chinesische Unternehmen, ihr Erfolg, Geschäftserfolg in Europa. Sie haben vorhin schon ein bisschen angedeutet, gibt es auch wirklich schon hierzu ihre Erfahrung schon. Ich wollte vorab noch mal ein paar Wörter dazu sagen. Wir erleben ja, dass chinesische Firmen jetzt zunehmend in Europa agieren. Und es gab eine Phase, wo chinesische Firmen sehr viel über Übernahmen, Firmenkauf in Europa Fuß fassen. Sie haben davon auch schon vor einem Fall erzählt. Und heute, 2024 oder das Jahr davor, habe ich jetzt erlebt in meinem Umfeld, immer mehr chinesische Firmen gründen ihre eigene Niederlassung in Deutschland. Diese Veränderung beobachte ich. A, Frage an Sie, sehen Sie auch diese Veränderung? B, was ist Ihre Vermutung, warum diese Going Europe-Strategie von chinesischen Unternehmen sich verändert hat?
Sie meinen, dass Chinesen jetzt mehr
Mehr
deutsche.
selber gründen, weniger kaufen.
Ja. Ich finde es eigentlich den falschen Weg. Ja, außer Sie sind eine große bekannte Firma wie zum Beispiel BYD. Ja, wenn Sie BYD sind oder XPeng oder so irgendwas, dann oder Great Wall, dann brauchen Sie keine Beteiligung, dann machen Sie selbst. Ja, aber alle anderen Firmen, die nicht so bekannt sind. Also ich finde, es ist schwieriger geworden von den Hürden, von den Auflagen, gerade wenn es um Technologie geht, die etwas sensibler ist, die in Hightech-Bereiche geht. Also da hat seit damals, das habe ich auch mit begleitet, im Wirtschaftsrat damals, den Kauf von KUKA-Roboter durch Midea. Ne? Und dann danach kam Aixtron dazu und bei Aixtron hat man dann gemerkt, wer eigentlich dahinter steckt. Welche Firmen hinter den Kaufinteressenten stehen. Und dann hat man von der Bundesregierung ein neues Gesetz erlassen und hat das alles sehr stark eingeschränkt. Und jetzt bedarf es erst Genehmigungen durch das Bundesministerium, bevor was verkauft werden soll. Ja, es ist auch schwieriger geworden mittlerweile, was zu kaufen und die Strategie mit eigenen Niederlassungen. Finde ich viel schwieriger. Viel schwieriger. Warum? Ja, weil Sie müssen erstmal ein anderes Projekt, was ich auch jetzt seit über 2 Jahren begleite, eine Firma aus Shanghai. Sie kommt aus dem Takeaway-Food-Bereich und bin ich Incubator. Das heißt, ich habe diese Firma an die Hand genommen, bei mir ins Büro gesetzt und ich habe das betreut von Businessplan bis hin, wie machst du eine europäische Marktstrategie, wie machst du das? Ja, und die Firma tut sich extrem schwer, den Durchbruch zu erzielen, ja, weil die Firma ist in China sehr bekannt, in Deutschland hat hier noch kein Mensch gehört, ja. Und was auch ein großer Fehler ist, ist auch übrigens für mich typisch chinesisch, ja, immer diese Frage mit was ist zuerst, Huhn oder Ei? Ja, und die Chinesen sagen ja oft, okay, wenn du mir genug Aufträge bringst, dann kriegst du ein großes Budget und du kannst die Firma aufbauen. Ja, und ich sage, Leute, es ist der falsche Ansatz. Du brauchst ein gewisses Budget, ja, dass du du musst Leute haben, du musst Marketingmaßnahmen und nicht nur ein Büro bei, wie heißen diese Bürodienstleister, ich habe es vergessen, ja, wo du nur ein Büro mietest, einen Postkasten mietest, ansonsten machst du nur mit Handy, ja.
Business,
Das
so ein Business Center meinen Sie, ne, dass man
genau, ja,
virtuelles Office macht.
das ist ganz bekannt, ich habe aber den Namen jetzt gerade vergessen.
Regus meinen Sie
Regis
wahrscheinlich.
meine ich, danke, ja, so, ist aber auch egal, ja. Nur mit Handy arbeiten, das funktioniert nicht, ja. Du brauchst Leute, die Telefon abnehmen und du brauchst ein Marketingbudget. Und du brauchst Leute, die auch im Vertrieb arbeiten. Ja, wir fragen Leute, das ist auch typisch chinesisch, die auf Provisionsbasis arbeiten. Ja, das kann funktionieren, aber im Regelfall wollen die Leute alle ein gesichertes Einkommen haben und nicht nur, okay, verkauf meine Produkte und dann kriegst du Geld, vorher kriegst du keinen Cent. Ja, also das ist, beobachte ich sehr, sehr, sehr oft. Also ich kenne das auch von anderen Projekten, aber eins habe ich eben live momentan selbst immer noch, ja, wo genau diese Problematik auch auch besteht. Also für mich.
Eigentlich interessant, weil man sagt ja, also ich kann bei mir selber nicht beobachten, aber man sagt ja, Chinesen spielen sehr gerne, zocken gerne, gut Deutsch gesagt.
Ja,
Aber bei der Investitionsprojekte, da berichtet gerade das Gegenteil, da gibt es keine sozusagen freigegebenes Budget oder Mittel für ein Engagement nach Europa. Ich frage das nicht nur an Sie, sondern ich bestätige das auch, dass ich auch in anderen Fällen genauso die Erlebnisse höre oder auch gemacht habe, dass das Budget, was eigentlich notwendig sei für eine Investition in Europa, immer nicht wirklich offiziell freigegeben werden.
genau, es ist wirklich gerade genug zum Überleben, aber nicht um Geschäfte zu machen. Ja, und das habe ich habe auch schon mit dem CEO der Firma aus Shanghai schon Videokonferenzen gehabt, gesagt, wenn du willst, dass die Firma erfolgreich wird, dann musst du dieser Firma ein bisschen Budget geben und du bist an der Börse und du hast eigentlich hast du genug Geld. Warum machst du das nicht? Nein, erst sollen sie beweisen, dass sie Aufträge holen können und dann kriegen sie Budget. Ja, okay, gut, das ist deine Meinung, ja. Das andere, was ich mit Chinesen schon endlos diskutiert habe und leider nicht überzeugen kann, ist die Frage, also alle versuchen das immer über Handelsvertretungen, ja. Und ich habe immer gesagt, okay, wie groß ist dein Land? Machst du Europa oder machst du nur Deutschland? Wie groß ist deine Fläche, die du betreust? Ja, dann such dir für je nach Region so viele Leute, ja, und mach sie für diese Region exklusiv für 1, 2 Jahre. Und deswegen sage ich mal, für Deutschland machst du vielleicht Nord, Süd und Mitte oder vielleicht sowas in der Art, je nachdem, wie viel du rausfahren musst oder so, ja. Ich habe gesagt, das reicht und mehr machst du bitte nicht, ja, und die Chinesen hatten immer andere Meinung als ich, sagen, nein, unser Ziel ist, 50 oder 100 Handelsvertreter zu machen. Ja? Und ich sage, weil es kostet nichts. Ja? Es kostet nichts. Ich sage, du bist Vertreter, du bist Vertreter, du bist Vertreter, du bist Vertreter für mich und geht los und hol die Aufträge. Ja? Und ich habe gesagt, du musst die Konsequenz verstehen, weil es wird immer einen geben, der sagt, okay, normalerweise meine Provision ist 10%. Okay. Das ist ein großer Kunde, eine große Firma, ich mache auch für 8%. Der nächste sagt, hey, das ist ein Riesenkunde, ich brauche die Referenz, ich mache auch 5%, ja. Und einer wird dabei sein, der sagt, ich mache den Auftrag für 0% Kommission, weil ich will diesen Großkunden als Referenzkunden für alle anderen Geschäfte, ja. Und dann gibt es jemanden, der macht, und du machst damit, machst du die Preise und den Markt kaputt und du kannst den Preis nie mehr nach oben ziehen. Das ist Kannibalisierung des Ganzen, ja.
Das
Und
finde
das
ich
so oft
super,
passiert.
super
Aber
interessant. Ja.
ja, und dann hat mir ein chinesischer CEO von der Firma hat mir gesagt, weißt du, lass uns ein Beispiel aus dem Militär nehmen, ja. Wenn ich General bin und ich muss einen Hügel erobern und ich will meine Fahne auf den Hügel setzen, was ist besser? Ich schicke 3 Soldaten auf den Hügel oder 100?
Okay, das Beispiel
Ja,
hat er
das hat er
genannt.
mir so
Okay.
gesagt. Ich habe gesagt, was soll ich sagen? Das kann ich so nicht vergleichen mit Militär in diesem
Ja,
Fall. Ja. Aber er hat
das stimmt.
meine Meinung nicht akzeptiert, ja.
Wir haben zuerst mit dem Führungsstil gestartet. Hier hat nicht nur mit Führungsstil zu tun, sondern auch eine sachliche Begründung. Und das war sowieso auch ein Punkt, wo ich mit Ihnen mal austauschen möchte. Ich vermute, vielleicht haben wir auch eine Antwort drin. Ich habe immer gedacht, ne, wenn. Ich habe auch in einem anderen Podcast mal diskutiert, oder war das Sie im Vorgespräch? Ich weiß nicht. China ist quasi das Fitnesscenter für europäische Firmen. Ich glaube, das war in einem Podcast, die ich hier in vergangener Woche gemacht habe. Da sagt der Experte, China ist im Grunde ein Fitnesscenter für europäische Unternehmen. Und wenn man China erleben kann, überleben kann, kann auch weltweit überall erfolgreich sein. Aber wenn man jetzt im Umkehrschluss selbst die chinesischen Firmen, die so schnell sind, so dynamisch sind, jetzt mit ihrer Kompetenz und Know-how und Dynamik nach Europa kommen. Genau diese Geschwindigkeit, diese Ungeduldigkeit, Ungeduld, wahrscheinlich ist der Grund zu wahrscheinlich nicht so gewünschter Erfolg in Europa oder nicht so gekommener Erfolg wie in Europa.
Also was ich auch immer, wirklich immer beobachte, neben den Dingen, die ich schon gesagt habe, ist, dass ich kann das schon auf viele Jahre zurück beobachten, ja. Also die Erwartungen von chinesischen Firmen sind für Europa völlig unrealistisch, was Zeit betrifft und was Geld betrifft. Ja? Als Chinese bin ich es gewohnt, die letzten Jahrzehnte, wir haben ein rapides Wachstum gehabt, ja, von zum Teil zweistellig und je nach Branche. Du machst ein Produkt, du machst eine Firma, es wird verkauft, du baust eine Firma auf, sie ist ausgelastet, du machst die zweite Firma auf, die dritte, die fünfte, du machst noch größer, schneller, schneller. Das Rad dreht immer schneller. Ja, und das ist die Erfahrungswelt der Generation an Chinesen, die momentan nach Europa kommen. Sie kennen das nur so. Ja, in Europa muss man wissen, der Markt ist sehr reif, ist etabliert und zum Teil auch saturiert. Ja, und es gibt langjährige Lieferbeziehungen, ja, langjährige Produkte. Warum soll jetzt jemand, außer er hat ein super neues, innovatives Produkt, warum soll jemand jetzt von einem neuen Lieferanten, egal ob Chinese oder Türke oder ist egal, ja, warum soll er von einem neuen kaufen? Warum? Was ist der Vorteil, wenn ich lange Beziehungen habe, ich kenne die Qualität, ich habe gute Beziehungen, warum soll ich wechseln? Was ist mein Vorteil? Ein bisschen billiger. Aber du weißt doch, chinesische Qualität kann doch nicht gut sein. Also warum? Im Endeffekt ist dann teurer als billiger. Ja, also das und das können die Leute, die von China hierher kommen, oft nicht gerade. Der Erfolg der Firmengründung ähnlich schnell sein wird wie in China. Und das funktioniert nicht, in keinem Fall. Das hat noch keiner geschafft, den ich gesehen habe. Schauen Sie mal jetzt das große Spiel momentan, was ich ja auch jetzt persönlich begleite, die Automobilhersteller. Sehen Sie doch, was momentan passiert. Ja, es ziehen sich, Great Wall hat jetzt alle Leute gekündigt. Im August ist
In
das
München,
Büro.
ne? Die Stadt, Niederlassung in München haben sie
Ja,
zugemacht.
alle anderen tun sich ebenso schwer, gut, BYD. Das ist egal, ja. Sie haben jetzt die EM gesponsert, ja. Das ist mehr Prestigesache. Außerdem haben sie noch Produkte wie die Batterie und das ist eigentlich egal, ja, ein bisschen jetzt hier in Deutschland zu spielen. Aber auch sie haben das maximal unterschätzt, ja. Den Verkauf an Autos, was BYD hat, ist weit hinter den Erwartungen zurück, weit.
Ist es noch ein bisschen vergleichbar mit der Situation vor 30 oder 25 Jahren, als die deutschen Unternehmen mit dem Erfolgsrezept nach China gekommen sind und voll überzeugt sind, nach ihrer Art und Weise den chinesischen Markt zu erschließen? Und jetzt kommen die chinesischen Unternehmer 25 Jahre später oder 30 Jahre später. In China gibt es ja dieses Sprichwort, 30 Jahre, also 30 Jahre auf der östlichen Seite von dem Fluss, 30 Jahre von der westlichen Seite von dem Fluss. Also das ist 30 Jahre später kommen die chinesischen Unternehmen mit ähnlicher Erfolgsgeschichte im Rucksack und sind überzeugt, ihre Art und Weise Geschäft zu machen und in Europa auch den Erfolg zu bekommen. Bekommen sie aber nicht. Das ist so ein bisschen dieselbe Geschichte, oder?
Es ist vergleichbar, ja, es ist wirklich vergleichbar und dann kennen Sie auch das europäische Sprichwort. Wenn in Rom du es, Romans du. Ja, also wenn du in Rom bist, dann machst du so, wie die Römer das tun. Und die Deutschen haben das, glaube ich, mittlerweile, ich habe jetzt viele Delegationen auch begleitet nach China, die Deutschen haben das mittlerweile ganz gut gelernt. Ja, weil wenn sie sehen, jeden Tag gehen Flieger mit wie vielen deutschen Geschäftsleuten nach China, sie haben das mittlerweile ganz gut gelernt, glaube ich, ja, was ich so beobachte. Und Chinesen sind noch ein bisschen stur. Ja, ein bisschen störrisch und die wollen noch nicht so lernen. Also tun sich momentan, ich kenne auch nicht alle, aber ich beobachte das schon sehr oft, dass wenn chinesische Firmen hier sind, sie glauben schon, wir müssen so machen wie in China.
Vielleicht auch ein bisschen stolz vor der letzten Erfolg, ne?
Ja gut, sie haben auch nie anders gelernt. Ja, sie haben nie anders
Ja.
beobachtet. Ja, sie sind anders geprägt. Und fängt bei der Sprache an und bei der kulturellen Prägung. Ja, und von daher. Das dauert, bis das funktioniert. Auch dieses Verständnis, warum. Ich habe schon oft Workshops gemacht, wo Leute mir sagen, also das geht beidseitig, ja, warum versteht der Chinese mich nicht? Ja, oder die Chinesen sagen mir, warum versteht der Deutsche das nicht? Ja, ist es doch, es ist keine, dass sie uns annehmen, dass wir auf einer Basis sprechen, in Deutsch oder in Englisch, wo alle sich verstehen. Und trotzdem gibt es dauernd Missverständnisse, weil die Kultur. Geschichte eine ganz andere ist. Ja, und vielleicht kann ich noch ein Beispiel erzählen, eine meiner ersten Vorstandssitzungen, die ich in China hatte. Wir hatten eine Diskussion zu Personal, ja. Und der eine Kollege hat gesagt, ja, liebe Kollegen im Vorstand, ich möchte euch berichten, der Kollege Wang, er ist überhaupt nicht motiviert. Ja, er bringt schlechte Leistungen, er hat keine gute Motivation und das, obwohl ich ihm sein Gehalt um 30% gekürzt habe. Und dann
Okay.
sagt der andere Kollege, sagt, ja, du hast nicht genug gekürzt, du musst ihm das Gehalt um 50% kürzen, das wird ihn motivieren. Und so haben sie diskutiert und dann, ich habe nur geschaut und dann sagen sie, ja, Kollege Schwab, du bist neu dabei, was ist denn deine Meinung dazu? Ja, glaubst du, wir haben genug Gehalt gekürzt, um den Kollegen zu motivieren? Und ich sage, naja, bei uns im Westen, wir würden das ein bisschen anders machen. Ja, bei uns im Westen würden wir die Motivation versuchen zu erreichen über Anreize, Incentivierung, ja, über Boni und nicht über Gehaltskürzung. Ja, aus meiner Sicht ist das nicht so gut für die Motivation. Und alle haben den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, westliche Ideen, also das kann nicht funktionieren, ja. Und so hatten wir viele Diskussionen, ja. Und das ist keine Sache der Sprache, das ist Frage vom Mindset, ja. Und das hat mich damals wirklich sehr beschäftigt, ja, dass die Leute ganz anders denken. Die Leute denken in den Kulturen ganz anders. Das ist nur
Die
ein
merken
Beispiel.
doch, die merken sicherlich, das lernen die Leute ja von der Schule oder vom Kind an, ne? In der Schulsystem, chinesische Kinder werden durch schlechte Note motiviert, nicht durch gute Note. Und das
Ja.
ist so ein bisschen vergleichbar. Jetzt zum Schluss habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen aus einer anderen Perspektive kommt. Und wir haben vorhin auch diskutiert, dass viele chinesische Unternehmen nach wie vor nach Europa kommen, auch wenn die Investitionsrahmenbedingungen sicherlich nicht einfach ist, auch wenn Europa viel langsamer ist als Markt, als chinesischer Markt. Und ich möchte eher aus der deutschen Industrieperspektive oder Unternehmensperspektive die Frage stellen. Und weil unsere Zuhörer ja meistens für deutsche Unternehmen arbeiten oder deutsche Unternehmer sind, die erste Art von deutscher Unternehmen, die auf diese chinesische Investitionswelle reagieren, ist vielleicht erstmal so abwertend oder abwehrend und sagen, ja, das ist für uns ein großes Risiko und das ist eine Drohung. Ich glaube, nach und nach werden die deutschen Unternehmen identifizieren, dass diese Investitionsabsicht oder Aktionen aus China ganz normales ist, was auf der Welt passiert. Und dann ist wahrscheinlich so die erste Angst weg. Und die zweite Art von Reaktion könnte sein, die deutschen Unternehmen denken, ja, jetzt sind wir bedroht und die sind schon bei uns vor der Haustür, greife unseren Heimatmarkt an. Und wir haben vorhin auch diskutiert, dass die chinesischen Unternehmen in Deutschland, in Europa sehr, sehr viele Herausforderungen bekommen werden nicht alle erfolgreich oder die meisten werden große Schwierigkeiten haben. Und dann ist wahrscheinlich das zweite Bedenken oder die zweite Reaktion wahrscheinlich auch sozusagen nicht mehr so präsent. Die Angst vor Bedrohung am Heimatmarkt, dass die chinesische Newcomer den Marktanteil wegschnappen. Und ich möchte vielmehr die Frage aus der dritten Perspektive stellen, und zwar mehr proaktiv. Also was ist die aktive Art und Weise für deutsche Industrie oder Unternehmer, mittelständische Unternehmen, diese Welle von Investoren aus China zu nutzen, für sich zu nutzen, um sich besser in der Markt besser zu positionieren? Das ist eine ungewöhnliche Frage, aber ich denke, das ist durchaus wertvoll zu diskutieren, weil die Rahmenbedingung ist klar, dass immer mehr chinesische Unternehmen kommen, ist auch klar. Und wie kann man daraus einen Vorteil für sich generieren? Das wäre so meine Frage an Sie.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage und es ist auf jeden Fall wert, dass man sich darüber Gedanken macht und diskutiert, was man dazu beitragen kann. Ja, in der Tat habe ich das auch viele Jahre beobachtet, dass deutsche Unternehmen, also gerade so im KMU-Bereich, erstmal eine gewisse Scheu oder Hemmung haben, dass sie sich mit chinesischen Investoren, das sind Leute, die die Firma ganz kaufen oder auch nur einen Teil davon, sehr, sehr, sehr schwer tun, weil der Einstieg ist immer das Wichtigste, der Einstieg kann nur gelingen, wenn ein gewisses Grundvertrauen gegeben ist. Ja, und wie Sie auch beschrieben haben, die Unternehmer haben oft Sorgen, dass der chinesische Partner die Firma übernimmt oder ihnen den Heimatmarkt dann auch noch abgräbt. Andererseits hat, das ist ja auch ein chinesisches Sprichwort, jedes Risiko bedeutet auch, oder jede Krise bedeutet auch eine Chance. Ja, also wie kann man das für sich nutzen? Und hier geht es für mich zum ersten darum, dass man den deutschen Unternehmen die Angst nimmt, ja, weil es gibt einige sehr gute Beispiele, ja, wo chinesische Firmen deutsche Firmen gekauft haben oder einen Großteil oder einen großen Anteil davon gekauft haben und es hat sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Ja, da kann ich einige Beispiele nennen. Ich habe auch einige davon selbst begleitet. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Firma Waltrich Coburg. Ja, das ist eine Erfolgsgeschichte aus dem Werksmaschinenbau. Das kann man auch nachlesen. Das Ganze. Es gibt noch viele andere Beispiele, die sehr gut sind. So, es gibt natürlich zwei Schwierigkeiten bei dieser Sache. Wenn jetzt ein, also erstmal muss man die deutschen Unternehmen überzeugen oder die Angst nehmen, was passiert, wenn ein Investor kommt. Ja, das ist die erste Aufgabe. Das muss man, wie man das jetzt macht, von welcher Seite, geht nur Fall zu Fall, denke ich. Ja. Aber wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sagen eigentlich, ich sehe auch, ich bin zwar hier ein Hidden Champion in Deutschland, ich bin vielleicht sogar ein Marktführer in Deutschland, ja, und ich kann mich nicht auf alle Ewigkeit abschotten. Der chinesische Markt ist der größte Markt der Welt für fast alle Güter dieser Welt, ja. Also kann ich mich nicht diesem Markt verschließen, ich muss mich auch diesem Markt öffnen. Also kann es ein großer Vorteil sein für mich als KMU, wo ich nicht so viele Ressourcen habe, weder personell noch finanziell, mich diesem chinesischen Markt zu öffnen. Und wie mache ich das? Wie finde ich denn den richtigen Partner? Und da ist es für mich auch die große Frage, wie kann man das organisieren? Gibt es eine Plattform zum Austausch, zum Beispiel über die Handelskammern, wo ich mich registrieren kann. Gibt es andere Foren? Es gibt alle möglichen Veranstaltungen regional, immer wieder von verschiedenen Bundesverbänden. Kann ich dort teilnehmen und mein Interesse an einer Kooperation, nennen wir es erstmal Kooperation mit einem chinesischen Partner, registrieren, dass ich dort Interesse habe, das zu machen, ja? Oder können wir in Deutschland, so wie es Chinesen auch seit vielen Jahren erfolgreich machen, sogenannte, sagen wir, Technologieparks, ja, finden wir in China sehr viele, sind steuerlich begünstigt. Man trifft dort, wie das Paradebeispiel ist immer Taizang, ja, die deutschen Firmen, wo ich glaube mittlerweile über 200 oder noch mehr deutsche Firmen angesiedelt wurden, auch österreichische Firmen angesiedelt wurden, wo man einfach die Community hat und so eine Art Park, hört sich jetzt etwas ungünstig an mit Park, ja, aber Sie wissen, was ich meine.
Industriepark sozusagen,
Ja,
ne?
Industriepark, wo man auch verschiedene Dienstleister hat, ja, weil ich habe ja oft erlebt, wenn chinesische Firmen hierher kommen, sie haben Probleme mit vielen bürokratischen Auflagen, ja, und man braucht Dienstleister, ob das jetzt ein Steuerberater ist oder andere Dienstleister oder eine Werbeagentur oder jeder hat verschiedene Bedarfe oder Marketingagentur oder was auch immer, dass man solche Services in so einem Park für die Chinesen anbietet, ja, oder diese Kooperationen fördert. Das kann ich mir vorstellen, eines der größten Probleme, was Deutschland hat, aus meiner Erfahrung. Ich habe insgesamt drei Firmen aus China schon nach Deutschland gebracht. Ja, und die Bürokratie ist also auch für uns Deutsche fast kaum zu bewältigen, was für Auflagen gemacht werden von Ausländerbehörden mit Visum. Also es ist eine endlose Geschichte und das gilt auch für andere Ausländer. Ja, und das ist was, wo das können wir nur recht beeinflussen. Das muss die Politik irgendwann mal besser machen als heute. Also hier muss Deutschland deutlich offener werden für Investitionen aus dem Ausland, ja.
Ja, da sagen Sie voll richtig. Ich denke auch, das ist so, wie Sie das beschreiben, das stimme ich voll zu. Wahrscheinlich ist es keine reine Verantwortung im Feld von einer individuellen Firma, sondern eher zumindest in der Schnittstelle, sondern oder sogar mehrheitlich in Hand von der Politik. Und das können Sie ja aus Ihrer chinesischen Seite genauso beobachten, und haben Sie auch schon gesagt. Das hat China sehr aktiv betrieben, ne? Und gewisse Maßnahmen vorzukehren, und so dass dann Investitionen aus dem Ausland aus verschiedenen Gründen, auch aus Know-how-Gründe, zu akquirieren, um für sich dann Vorteil zu generieren, von den Firmen zu lernen und so weiter. Ich denke, das ist auch legitim. Es ist ja freier Markt. Jeder hat so sein Interesse, der mehr verfolgt. Und wir tun nicht alles aus Gutmenschentum, sondern er hat gewisse Interesse oder Motivation dahinter. Und ich denke, in dem Fall hier auch, vielleicht sollte man grundsätzlich überlegen, ist es wert? Wenn ja, was ist aus der chinesischen Investition oder Investoren wertvoll für Deutschland zu bekommen? Und wenn wir was erhoffen aus dieser Investition, dann müsste man in der Folgeschritt dann solche Maßnahmen definieren wie Industriepark gründen oder Erleichterungspolitik für die Investoren ins Leben zu rufen und so weiter und so fort. Ne?
Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten ein bisschen. Ja, sie ist schon sehr komplex und hat viele Facetten. Man muss sich der Frage annähern, aber die große Frage für mich ist immer noch, wie schaffe ich es, dass ich als interessiertes, offenes deutsches Unternehmen registriert werde oder erkannt werde, dass ich gesprächsbereit bin mit einem chinesischen Partner zu kooperieren, in welcher Form auch immer ich das jetzt anteilsmäßig abbilden möchte.
Ich glaube, unser Gespräch hat auf jeden Fall ein bisschen dazu geholfen, dass man mehr Impulse bekommen konnte. Und ich bedanke mich natürlich sehr stark bei Ihnen für die Zeit, für die Mühe. Und ja, wir, glaube, freuen uns beide dem Wochenende entgegen, was jetzt bald kommen wird. Ja, vielen Dank. Vielleicht das nächste Mal face to face. Bald bei Ihnen in der Nähe mit einem Glas Weißwein, das wäre ein gutes Szenario.
Das machen wir gerne. Ja, also ich bedanke mich auch für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und wir werden sicherlich zusammenkommen.
Dankeschön und auf Wiederhören.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.